Der Bürgerkrieg in Kolumbien schien eigentlich vorbei. 2016 schlossen die FARC-Guerilla und die kolumbianische Regierung ein Friedensabkommen und damit gehörten auch die Kämpfe, die Vertreibung und Massaker an der Zivilbevölkerung eigentlich der Vergangenheit an. Vor einigen Tagen dann erreichte eine Meldung internationale Aufmerksamkeit. Nach Kämpfen zwischen der ELN-Guerilla und einer Splittergruppe der ehemaligen FARC wurden in der Region Catatumbo im Norden des Landes an der Grenze zu Venezuela mehr als 40.000 Menschen vertrieben. Die linke Regierung von Präsident Gustavo Petro rief den Notstand aus und schickte tausende Soldaten in die Region. Am Telefon bin ich jetzt verbunden mit dem Politikwissenschaftler Aaron Taus. Aaron, warum ist die Region Catatumbo an der Grenze zu Venezuela so umkämpft?
Ich würde sagen, der wichtigste Faktor ist mit Sicherheit der Drogenhandel. Also Catatumbo gehört zu den drei wichtigsten Regionen in Kolumbien, wo Coca-Pflanzen angebaut werden und wo eben auch Coca-Handel betrieben wird. Also du hast es vorher schon erwähnt, Catatumbo eben grenzt an Venezuela und liegt dann quasi auf einer der wichtigsten Drogenrouten für den internationalen Drogenhandel Richtung USA. Ein zweiter Faktor, warum Catatumbo so umkämpft ist, ist die Präsenz von militärischen illegalen Gruppen, also von einerseits eben Guerillagruppen, FARC, dissidente FARC-Gruppen. Zum Teil handelt es sich da auch um ehemalige FARC-Kämpfer und Kämpferinnen, die sich dem Friedensabkommen angeschlossen hatten, ja, aber die jetzt wieder quasi die Waffen zu Waffen gegriffen haben und sich jetzt wieder neu organisiert haben und sich in erster Linie den Drogenhandel widmen. Andererseits gibt es eben doch nach wie vor die größte existierende Guerilla in Kolumbien, die Nationale Befreiungsarmee, ELN. Dann gibt es noch eine dritte Guerilla, eine maoistische. Und dann gibt es eben noch Drogenbanden, zum Teil auch internationale Kartelle, in erster Linie mexikanische vor Ort und dann eben auch Paramilitärs.
Es bekämpfen sich also zwei linke Guerillas, die vorgeben und für die einfachen Leute zu kämpfen. Wie passt das zusammen, dass es zu solchen Auseinandersetzungen kommt und dabei mehr als 40.000 Menschen vertrieben werden?
Naja, also man muss ja da wirklich immer erwähnen, dass sich Teile der ELN und auch eine Mehrheit von diesen vor allem dissidenten FARC-Gruppen. Also das ist einerseits eben Gruppen, die sich den Friedensprozess unter der Santos-Regierung damals nicht angeschlossen hatten, ja, und die waren damals schon im Drogengeschäft ziemlich involviert. Und die sind nach wie vor, weil eben Catatumbo so ein wichtiges Anbaugebiet ist für Coca-Pflanzen, beziehungsweise den Drogenhandel nach wie vor aktiv. Andererseits gibt es auch eben Fraktionen innerhalb der ELN, die sich in erster Linie dem Drogenhandel beziehungsweise dem Coca-Anbau widmen. Und es geht da, soweit ich das eben von hier aus beurteilen kann, in erster Linie um die Kontrolle von Anbaugebieten beziehungsweise auch die Kontrolle von Handelsrouten. Ja. Also von dem her müsste man sagen, dass zum Teil schon noch diese Guerilla politische Ziele verfolgen. Bei der FARC würde ich sagen, vor allem diesen Dissidentengruppen in Catatumbo eher weniger. Da geht es in erster Linie um ökonomische Ziele, also Drogenanbau, auch zum Teil illegaler Bergbau, auch zum Teil Schutzgelderpressung. Und bei der ELN, da muss man auch erwähnen, dass die ELN quasi als Folge von der Demobilisierung der FARC angewachsen ist und dass sich ehemalige FARC-Kämpfer und Kämpferinnen dann auch quasi der ELN angeschlossen haben und es da auch zunehmend zur Involvierung von gewissen ELN-Fraktionen eben in den Drogenhandel gekommen ist.
Aber eigentlich hat sich ja die linke Regierung von Gustavo Petro auf die Fahnen geschrieben, den totalen Frieden zu erreichen, La Paz total, und hat in diesem Kontext auch Friedensgespräche mit den einzelnen Guerillas aufgenommen und zumindest diejenigen mit der ELN dann zumindest nach den Ereignissen im Catatumbo vorerst wieder auf Eis gelegt. Warum ist es nicht möglich, dass eine und sogar die erste linke Regierung in der kolumbianischen Geschichte mit einer oder mehreren linken Guerillas über einen Friedensprozess übereinkommt? Wo sind die Schwierigkeiten?
Da gibt es auch viele verschiedene Faktoren. Der erste Faktor ist eben, dass die ELN vor allem nicht eine zentral verwaltete Guerilla ist, dass die ELN halt wirklich mehr Autonomie hat, also die verschiedenen Gruppen bzw. die verschiedenen eben Guerilla-Fraktionen, dass sie eben nicht von einer zentralen Stelle so leicht steuerbar sind. Also von dem her könnte man sagen, dass vor allem jene Gruppen innerhalb der Guerilla, die sich dem Drogenhandel verschrieben haben und die eben in den letzten Jahren auch zunehmend aufgrund der Auflösung bzw. der Demobilisierung der FARC eben in jene Gebiete vordringen konnten, die eben vorher von der FARC kontrolliert wurden, dass diese Gruppen halt nach wie vor die Situation zu ihren Gunsten ausnutzen, ja, weil, und das ist auch ganz entscheidend, eben der Coca-Anbau bzw. die Produktion von Kokain in Kolumbien auch noch angewachsen ist, vor allem während der Duque-Regierung. Also ich habe mir vorher noch die Zahlen angeschaut und in Kolumbien wird heutzutage 10-mal mehr Kokain produziert als zu den Zeiten von Pablo Escobar. Also von denen könnte man sagen, dass diese allgemeine Entwicklung, ja, also mehr Coca-Anbau und gleichzeitig mehr Produktion von Kokain, auch ein riesiges Geschäft bedeutet, ja, für Kolumbien als Ganzes und eben auch für die Regierung Catatumbo. Gleichzeitig muss man eben betonen, dass die wirtschaftlichen Probleme, also in erster Linie ökonomische Unterentwicklung, es gibt zum Coca-Anbau bzw. zur Produktion von Kokain in der Region relativ wenig Alternativen. Also von dem her bedingen sich diese beiden Dinge auch.
Die Grenzregion Venezuelas war traditionell auch immer Rückzugsgebiet für die Guerillas, früher für die FARC und heute für die ELN. Es gibt Berichte, dass die Aufmarschbewegung der ELN-Truppen, die dann zu den Kämpfen und dann zu den Vertreibungen geführt haben, über Venezuela ging. Welche Rolle spielt in diesem Kontext die Regierung von Nicolas Maduro in Venezuela, auch vor dem Hintergrund, dass die kolumbianische Regierung ja auch sehr kritisch war, was die vermeintliche Wiederwahl von Nicolas Maduro vergangenes Jahr anging. Hier zum Kontext vielleicht, dass die Wahl aller Voraussicht nach, die Präsidentschaftswahl aller Voraussicht nach nicht sauber abgelaufen ist und Maduro eigentlich nicht die Mehrheit der Stimmen erhalten hat, sondern der Oppositionskandidat.
Schwierige Frage. Also ich weiß gar nicht, ob diese politische internationale Dimension da so entscheidend ist. Ich glaube, was man da wirklich erwähnen muss bzw. bedenken sollte, ist, dass auch Teile des venezolanischen Militärs in den Drogenhandel verwickelt sind. Ja? Und dass eben Kolumbien im internationalen Vergleich eben nach wie vor mit weitem Abstand das wichtigste Land für den Anbau von Coca und eben für die Produktion von Kokain ist. Das bedeutet eben auch, dass dieses unglaubliche Geschäft, ja, das Ausmaß des Kokainhandels dann eben auch auf Venezuela überschwappt. Ja. Also von dem her würde ich sagen, dass es da innerhalb von zum Teil von Seiten der venezolanischen Regierung, aber auch von Teilen des Militärs und eben auch Grenzpolizei etc. eben auch Interesse gibt, an dem Geschäft eben sich zu beteiligen. Ja. Also von dem her könnte man sagen, dass auf einer Seite sicher auch politische Motive gibt, dass man eben eine gewisse linke Agenda eben forciert. Das war schon unter Chavez der Fall. Gleichzeitig war Venezuela auch ganz entscheidend im Friedensprozess eben einerseits mit der FARC und dann eben auch mit der ELN. Also diese politische Dimension bzw. diese gewisse Sympathie gibt es nach wie vor. Aber ich glaub, dass das eben auch entscheidend ist, diese ökonomische Dimension da mitzudenken. Ja? Dass es da eben auch gewisse ökonomische Verbindungen gibt zwischen Kräften in Venezuela und dann eben auch den Guerillas bzw. anderen Gruppen in Kolumbien eben da gemeinsame Sache zu machen.